Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Wladimir Balzer.
Herzlich willkommen zur Kultur vom Tage. Immer nachts im Radio und jederzeit als Podcast. Gleich fragen wir, wie man russische Oligarchen und ihre Kunstsammlungen dingfest machen kann. Dann schauen wir bei der Ruhrtriennale vorbei, die heute mit einem der wildesten Shakespeare-Stücke eröffnet wurde. Wir sind auf Herrenchiemsee, um nach dem Grundgesetz zu schauen. Und wir schauen uns neue Kunst an in Köln und in Hamburg. Jetzt geht es uns um Russlands Oligarchen. Machthaber Putin hat sie ja inzwischen alle gefügig gemacht. Sie sind wichtige Stützen seines Regimes. Viele von ihnen sind ja mit Sanktionen belegt. Aber was ist eigentlich mit dem Kunstbesitz dieser Milliardäre? Er ist jedenfalls prominent und groß und reicht von Hauptwerken von Leonardo da Vinci bis hin zu Andy Warhol. Die Ukraine hat nun eine Datenbank aufgebaut, in der diese Sammlungen gelistet werden, damit öffentlich wird, zu wem diese Kunst gehört. 300 Objekte sind bereits gelistet im Wert von 1,3 Milliarden Dollar. Und Kollege Stefan Goldorf hat sich das Ganze genauer angeschaut. Welchen Eindruck haben Sie von dieser Datenbank?
Naja, es ist eine ziemlich provisorische, würde ich sagen. Also da tauchen zwar jede Menge große Namen auf, die natürlich dann auch für Aufsehen sorgen. Also von El Greco und Botticelli als Altmeister über Chagall und Gauguin und Van Gogh und Renoir in der klassischen Moderne bis hin zur Gegenwart, zu Lucian Freud, zu David Hockney, zu Andy Warhol. Russische Künstler natürlich wie Kasimir Malevich und andere auch stark vertreten. Aber ich habe ehrlich gesagt nicht den Eindruck, dass das so auf dem neuesten Stand ist. Wenn man sich mal anguckt, welchen Oligarchen das zugeordnet wird, dann habe ich da zum Teil als Laie durchaus andere Informationen, wem diese Werke heute gehören. Und da muss man sagen, da hat man wahrscheinlich in der Ukraine im Moment auch andere Sorgen gehabt, als da sehr sorgfältig zu recherchieren, welche Bilder sich im Moment wo befinden.
Haben Sie da Beispiele für falsche Zuordnungen?
Ja, also da ist ein Name, der auftaucht, der von Dmitri Rybolovlev, der viel Geld gemacht hat mit Düngemitteln und anderen Chemikalien, auch mal als Putin-Freund gegolten hat. Er selbst sagt, das sei ja im Moment nicht mehr. Das ist der Mensch, der irgendwann mal den Salvator Mundi von Leonardo da Vinci weiterverkauft hat für 450 Millionen. Aber wenn ich sage weiterverkauft, dann ist da schon klar, er hat ihn nicht mehr. Dieses Bild befindet sich heute in einem arabischen Emirat. Dasselbe gilt für Bilder von Gustav Klimt, die berühmten Seeschlangen, die er mal gehabt hat. Da weiß man, dass die heute einem chinesischen Sammler gehören. War auch in einer Ausstellung in Amsterdam gerade ganz öffentlich so zu sehen. Das gilt für Rybolovlevs Bilder von Van Gogh und von Gauguin und von Picasso, die alle inzwischen wieder verkauft sind. Und wenn die Ukraine jetzt sagt, wir geben die Hinweise, wem diese Bilder im Moment gehören, damit potenzielle Sammler, Käufer aufpassen können, dann ist das zwar keine bewusste Irreführung, aber dann ist das jedenfalls keine verlässliche Aussage, die da im Moment getroffen wird.
Also an der Verlässlichkeit dieser Datenbank muss offenbar noch weiter gearbeitet werden. Ist das denn grundsätzlich ein sinnvolles Instrument, um Kunstverkäufe aus den Sammlungen von Oligarchen zu verhindern?
Das ist es auf jeden Fall, denn darauf weisen nicht nur die ukrainischen Behörden selbst hin, sondern inzwischen auch Interpol, dass Kunst nach wie vor eine gute Gelegenheit ist, Gelder zwischen Ländern hin und her zu schieben, auch wenn man mit Sanktionen belegt ist. Ich gebe vielleicht mal ein Beispiel. Wenn ein russischer Oligarch ein Gemälde, ein großes Seerosengemälde von Claude Monet besitzt, dann muss er das gar nicht in Moskau oder auf dem Land in seiner Datscha hängen haben. Dann kann sich das durchaus in einem Zollfreilager in Zürich oder in Singapur oder irgendwo anders auf der Welt befinden. Und da kann jemand hinfahren und kann sich das da angucken. Das ist sogenanntes extraterritoriales Gebiet, also nicht nur steuerfrei, sondern auch die Verfolgungsbehörden haben da nur sehr geringe Möglichkeiten einzugreifen. Es gibt Firmen, die sich darauf spezialisiert haben, diese festungsähnlichen Zollfreilager speziell für Kunst einzurichten. Und dann kann der sich das dort angucken und kann sagen, ja, gefällt mir. Und dann wird das Geld irgendwo auf der Welt auf ein Nummernkonto überwiesen. Und dann hat das Bild den Besitzer gewechselt, ohne dass es dafür jemals physisch bewegt werden musste.
Das heißt, diese Kunstsammlungen etwa einzuziehen oder sie zu beschlagnahmen, wie es ja schon bei Yachten zum Beispiel oder anderen Objekten passiert ist, Immobilien, das könnte schwierig werden?
Das ist so gut wie unmöglich. Einige Länder, die Schweiz zum Beispiel, haben da zwar die Regularien verändert und haben jetzt etwas mehr Zugriffsmöglichkeiten, aber selbst die haben keinen verbürgten rechtlichen Anspruch darauf, überhaupt zu erfahren, wer was in diesen extraterritorialen Lagern aufbewahrt, geschweige denn reinzugehen und einfach mal auf Verdacht nachzugucken. Das ist äußerst schwierig. Und wenn man dann sieht, dass vor nicht allzu langer Zeit ebenfalls zwei Gemälde von Monet auf einer russischen Yacht, die in Norwegen festgemacht hatte, sichergestellt werden konnten, das immerhin war möglich, dann sind das eher Glückstreffer, weil diese Momente, in denen solche wertvolle Kunst dann doch wieder in der Öffentlichkeit auftaucht, die sind so rar, weil die Oligarchen natürlich genau wissen, dass sie diese Fehler eigentlich gar nicht machen dürfen.
Und abschließend noch die Frage, um zurückzukommen zum Ursprung unseres Gesprächs, zu dieser ukrainischen Datenbank, die also Kunstbesitz russischer Oligarchen aufführt und die ja durchaus nicht nur verlässliche Informationen hat. Sie haben es ja schon erwähnt, dass es da ein paar Zuschreibungen gibt, die einfach nicht korrekt sind. Welche Institutionen, welche Quellen könnten denn den Ukrainerinnen und Ukrainern, den staatlichen Stellen helfen, diese Datenbank besser zu machen?
Es gibt eine sehr gute Database, die tatsächlich Interpol führt und die ist auch im Netz offen zugänglich und seit anderthalb Monaten gibt es die sogar als App für Smartphone. Also selbst Sie, Herr Balzer, und ich könnten gucken, wenn wir unseren nächsten Van Gogh kaufen, ob der sauber ist oder ob da irgendwas hintersteckt. Ich glaube, man sollte sich tatsächlich auf diese großen multinationalen Organisationen verlassen. Die wissen ziemlich genau, was sie tun und die müssen sich im Moment, Gott sei Dank, auch nicht um andere Dinge kümmern, wie es die ukrainischen Behörden müssen.
Der Versuch, der schwierige Versuch also, an die zum Teil fragwürdig zusammengekommenen Kunstsammlungen russischer Oligarchen zu kommen, darüber habe ich mit Stefan Goldehoff gesprochen. Vielen Dank.
Gerne.
Und ich würde schon mal sagen, unverdächtig, das Kölner Museum Ludwig mit seiner Sammlung, die alle zwei Jahre übrigens neu gezeigt wird. Man will ja auch zeigen, was man hat. Da ist ja einiges im Depot und muss immer wieder neu und frisch gezeigt werden, jedenfalls Teile davon. Diesmal hat sich eines der wichtigsten Kunstmuseen der Republik ein paar bekannte Werke nochmal genauer angeschaut und mit Neuerwerbungen kombiniert unter dem Thema Wert der Zeit. Barbara Engelbach ist die verantwortliche Kuratorin am Museum Ludwig in Köln. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Das Museum Ludwig hat eine große, eine umfängliche Sammlung. Was ist die Grundidee dahinter, immer wieder auch einen neuen Blick zu werfen, eine neue Perspektive auf diese Sammlung?
Zeitgenössische Kunst ist einfach noch nicht so eingeteilt in Kunstströmungen. Man hat die ganze Vielfältigkeit von Positionen und daraus zu schöpfen ist einfach sehr, sehr spannend. Und deswegen scheint es uns auch wichtig, alle zwei Jahre eine neue Auswahl zu treffen. Und zugleich haben wir damit auch die Möglichkeit, Neuerwerbungen zu zeigen, also was neu in die Sammlung gekommen ist.
Ist es auch diesmal der Fall? Sagen Sie was Neues?
Wir zeigen 15 neue Werke. Es sind insgesamt 56 zum Teil raumgreifende Installationen. Und genau, da sind wir auch stolz drauf, dass die Sammlung immer weiter wächst und wirklich aktuelle Positionen ins Haus kommen.
Inwieweit beziehen sich denn die neuen Werke, diese Neuerwerbungen, das ist ja besonders interessant, auch vielleicht für Stammbesucher des Museums Ludwig, aber nicht nur für die. Wie beziehen die sich auf die Idee, die Überschrift dieser Ausstellung über die Zeit?
Also wenn wir zum Beispiel die Installation von Guan Xiao nehmen, einer chinesischen Künstlerin, und das ist eine sehr eindrucksvolle Arbeit, bedruckte Vinylbögen mit Schlangenhaut fallen von der Wand und dienen aber auch sozusagen als Unterlage für Objekte. Und das sind die neuesten optischen Geräte, die sie zu Skulpturen zusammenbaut. Und das sind eher archaische oder alte Skulpturen, die sie mit ihnen verknüpft. Und darunter befindet sich zum Beispiel auch das Symbol einer Schlange, die sich selbst in den Schwanz beißt, also das Symbol der sich selbst verschlingenden Zeit. Also Guan Xiao stellt im Grunde genommen ein Verhältnis her zwischen aktueller Technologie, wie zum Beispiel ja auch dem Internet, wo ja auch die Vergangenheit und die Gegenwart zusammenfällt im Sinne von, wir sind so mit so viel Material konfrontiert und haben noch nicht unbedingt den historischen Zusammenhang von diesen Objekten. Alles ist gleichermaßen gegenwärtig. Und das interessiert sie und führt sie nun mit ganz alten Bildern zusammen. Das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, die Zeit zu thematisieren. Und eine andere, die ich auch sehr spannend finde, ist dieser Hinweis darauf, dass wir eigentlich ganz selbstverständlich mit der abstrakten, gemessenen Zeit, mit der Uhr leben, aber dass das im Grunde genommen ein Entwurf ist, der im 15. Jahrhundert in Europa aufgekommen ist, unsere gesellschaftliche Ordnung verändert hat, also so dass wir heute eigentlich eine extrem auf Effektivität ausgerichtete Gesellschaft sind. Wenn ich ein Beispiel nennen darf, Harun Farocki thematisiert das an der französischen Textilstadt Lille. Er macht ein Filmporträt und zeigt im Grunde genommen diese Stadt mit vorgefundenen Videoüberwachungskamerasbildern als einen eigenen Produktionsprozess, so sagt er das. Und dieser Produktionsprozess hat sein eigenes Tempo. Und fällt man aus diesem Tempo heraus, also bleibt zum Beispiel in der U-Bahn, an Rolltreppen stehen, an Orten, wo man eigentlich nicht steht, sondern geht, dann schaltet die Überwachungskamera um in die Zentrale und erfasst diese Menschen. Das ist, was Farocki interessiert. Und ich finde das eben auch spannend, dass wir in diesem Takt der Zeit uns permanent befinden.
Das heißt, Sie kombinieren damit die neu erworbenen Werke, die jüngeren Werke mit auch älteren aus der Sammlung, weil Sie Harun Farocki erwähnen. Ich sehe hier noch, die Liste ist ja noch weiter fortzuführen. Robert Rauschenberg zum Beispiel, Maria Eichhorn, Miriam Kahn. Das sind ja alles Künstlerinnen und Künstler schon, die eine ganze Weile bei Ihnen in der Sammlung sind, ne?
Ja, das stimmt. Also wir haben Arbeiten wie von Rauschenberg, die von 1968 sind. Warum? Naja, Mondlandung, also diese Erfahrung, etwas passiert irgendwo und ich kann es aber zeitgleich hier wahrnehmen. Das war damals spektakulär. Und wir haben eben sehr junge Arbeiten von sehr jungen KünstlerInnen, wie zum Beispiel Karen Lassett, die eben etwas thematisiert, ja, wie Zeit, die weich und formlos wird, wenn man eben mit diesem Takt nicht mithalten kann, aus irgendwelchen Gründen, weil es körperlich vielleicht nicht möglich ist, wenn man vielleicht eine chronische Erkrankung hat oder ähnliches mehr. Also im Grunde ist es ein Vorschlag, es ist ein Angebot für die Besucher und BesucherInnen, sehr unterschiedliche Zeitkonzepte kennenzulernen oder auch Erfahrungen zu machen. Und es gibt dann immer kurze Texte zu den Werken. Man kann also tiefer eintauchen, wenn man möchte. Aber man kann einfach auch dieses Erlebnis, diese Erfahrung machen von großen Installationen, wie zum Beispiel von Hege Young. Das sind rote Jalousien, die in einem abgedunkelten Raum hängen und mit Lichtprojektionen beschienen sind, wie Suchscheinwerfer. Und das ist schon auch sehr spektakulär wahrzunehmen.
Und wenn es um Zeit, um den Zeitfaktor geht, dann geht es natürlich immer auch um Geschichte, um Rückblicke, um den Versuch, vielleicht auch sich selbst in der Geschichte zu sehen. Da sind wir bei Walter Benjamin, der auch nochmal eine inspirierende Kraft zu sein scheint für diese Ausstellung bei Ihnen. Er wird jedenfalls ausführlich erwähnt. Er hat ja dieses berühmte Bild von Paul Klee über den Angelus Novus, so eine nicht allzu große Zeichnung von ihm, die eben einen stilisierten Engel zeigt, der erschrocken auf die Trümmer der Geschichte schaut. Das hat ihn inspiriert zu verschiedenen Denkbildern und zu seiner Philosophie kurz vor seinem Selbstmord auf der Flucht. Welche Rolle spielt dieser Zusammenhang für diese Ausstellung für Sie?
Ja, ich finde, das ist in der Tat ein sehr eindringliches Bild. Das formuliert er ja zu einem Zeitpunkt extremer Krisenhaftigkeit und hat eben
Engel der Geschichte, so hat er es
genau,
selbst genannt.
Engel der Geschichte. Und diese Vorstellung, dass diese Engelgeschichte auf die Trümmer der Geschichte schaut und zugleich eben, weil der Wind vom Paradies, also er hat das Gesicht zur Vergangenheit gewandt, von dort bläst der Wind aus dem Paradies, der Sturm, und verfängt sich in seinen Flügeln und treibt ihn in die Zukunft. Das heißt also, er hat gar nicht die Zeit zu begreifen, wo er eigentlich steht, was passiert ist und daraus Erkenntnis zu gewinnen für die Gegenwart und die Zukunft. Und das ist eine Form von Verzweiflung, und aber in diesem schockhaften Moment ist es ihm doch möglich, das zu erkennen. Also dieses Bild, also es ist im Grunde genommen ein Modell für Erkenntnisproduktion und da eben auch, welche Rolle das Ökonomische darstellt. Und das fand ich sehr, sehr interessant, dass wir womöglich ja selbst heute den Eindruck haben, wir sind überwältigt von den Ereignissen weltweit und ringen um Verstehen und Erkenntnis. Und dann finde ich, ist dieses Bild eben auch ein ermutigendes, dass dies immer möglich ist und dass wir diesen Moment des Innehaltens suchen können, uns retten können, um zu überlegen, wo wir gerade stehen. Und die Künstler und Künstlerinnen machen das im Grunde genommen mit ihren Werken auch und machen im Grunde genommen ein Angebot, wie man Zeit, wie man Gesellschaft, wie man Geschichte und Gegenwart sehen kann.
Das sagt Barbara Engelbach, Kuratorin am Museum Ludwig, die also verantwortlich zeichnet für diese Neuausstellung aus der Sammlung des Museums Ludwig mit auch vielen neuen Werken, kombiniert auch mit älteren, alles mit der Überschrift über den Wert der Zeit zu sehen, dann in den nächsten 2 Jahren bis August 2025. Ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch.
Ja, sehr gerne.
Zurückgezogen auf einer idyllischen Insel im Chiemsee. Dort wurde vor 75 Jahren das entworfen, was Grundlage unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung ist, nämlich die Verfassung, das Grundgesetz. Eine ziemlich gute Sache, aber auch etwas, dass man angesichts diverser politischer Spannungen und auch, ja, vielleicht auch einer gewissen Demokratiekrise hierzulande immer wieder neu vermitteln muss. Und da passt es natürlich auch, dass die Ausstellung zu diesem Verfassungskonvent neu konzipiert wurde und heute vom Staatsoberhaupt, dessen Funktion im Grundgesetz ja auch genau geregelt ist, eröffnet wurde.
Unser Grundgesetz verträgt harte und härteste Auseinandersetzungen. Verfassungsfeinde jedoch kann eine Verfassung nicht integrieren. Und wir dürfen die Gefahr, die von Ihnen ausgeht, nicht ignorieren.
Soweit Frank-Walter Steinmeier heute bei der Eröffnung dieser neu gestalteten Ausstellung auf Herrenchiemsee. Und dort umgeschaut in der Ausstellung hat sich Ferdinand Mein.
Durch die Fenster des kleinen Raums im Verfassungsmuseum auf Herrenchiemsee schaut man rüber auf die Fraueninsel mit ihrem berühmten Zwiebelturm. Aber viel spannender ist das, was sich drinnen befindet. Ein kleiner, runder Tisch, darauf ein Aschenbecher. Und in diesem Aschenbecher liegt eine dicke Zigarre. Damit war eigentlich nicht zu rechnen in einer Ausstellung, in der es um die Entstehungsgeschichte des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland geht. Rupert Grübel, der Direktor der Bayerischen Landeszentrale für politische Bildung, erklärt.
Es gibt total interessante Listen, wie viele Zigaretten, wie viele Zigarren, wie viele Gläser Bier pro Tag den Entzug stand. Und das versuchen wir, in das Leben der Menschen hier in diesen wenigen Tagen auf der Insel in dem Raum nachzustellen.
Im Jahr 1948 kamen die Delegierten der deutschen Bundesländer hier auf Herrenchiemsee zusammen, rauchten Zigarren und erarbeiteten dabei die Grundlage dessen, was wir heute als Verfassung kennen. Anlässlich des 75-jährigen Jubiläums hat man die alte Ausstellung hier im Verfassungsmuseum neu aufgelegt. Das Ziel ist, laut Rupert Grübel, zu vermitteln,
dass dieses Grundgesetz nicht nur Grundlage unseres Staates ist, sondern jeder Mann und jede Frau im täglichen Leben betrifft.
Das Problem ist nur, so ein Verfassungskonvent ist ein ziemlich trockenes Thema. Tagelange Verhandlungen, Unterausschüsse, dazu Namen wie Otto Suhr, Hans Erhard, Anton Pfeiffer, die nur Expertinnen der bayerischen Geschichte ein Begriff sein dürften. Deshalb soll die neue Ausstellung nicht nur bilden, sondern auch auflockern. Neben Zigarren gibt es auch interaktive Spielchen für die Besucher. An einer virtuellen Tafel kann man zum Beispiel mit Handbewegungen Hindernisse wegwischen, die den Weg zum Grundgesetz versperren. Museumsreferentin Uta Pieret erklärt.
Es gibt sehr viele Hindernisse, die man aus dem Weg räumen muss, um überhaupt nur annähernd den Weg fürs Grundgesetz freimachen zu können.
Der Hungerwinter.
Der Kohlemangel, das sind alles Probleme in dieser Zeit. Nicht alle lassen sich leicht aus dem Weg räumen, wie man hier sieht.
Das größte Highlight für die Kuratoren ist allerdings der authentisch nachgebildete Plenarsaal, wo die Ministerpräsidenten damals verhandelt haben.
Wir haben versucht, diesen Plenarsaal, anders als es in der alten Ausstellung war, so authentisch wie möglich wiederherzustellen. Wir haben sogar aufgrund von Bildern, die wir gefunden haben, die alten Tischdecken wieder neu drucken lassen, sodass der Raum so authentisch wie möglich dargestellt wird.
Zettel mit alter Schreibschrift, antike Kerzenständer, eine Schreibmaschine, aus der ein Protokoll herauskommt. Ein Hauch von Washington D.C. auf Herrenchiemsee. Dort wird die amerikanische Verfassung ja auf monumentale Weise zelebriert, mit Statuen in der ganzen Stadt. Am Chiemsee gibt's davon jetzt die Mini-Version, denn die Zielsetzung ist ähnlich, erklärt die Projektleiterin der Landeszentrale für politische Bildungsarbeit Monika Franz.
Zum einen, glaube ich, täte es uns wirklich gut, ein bisschen mehr demokratisches Selbstbewusstsein zu entwickeln und Da müssen wir uns klar machen, dass das hier wirklich eine Sternstunde der Demokratie ist. Sie müssen sich überlegen, in 13 schmalen Tagen formulieren die da einen umfassenden Grundgesetzentwurf. Das war also eine Meisterleistung, die man nicht hoch genug schätzen kann.
Die Würde des Menschen ist unantastbar. Den ersten Artikel des Grundgesetzes haben sie gleich zu Anfang in Großbuchstaben auf eine Säule platziert. Dieser Grundsatz wurde 1948 erarbeitet, mit der Idee, dass der Staat künftig für den Menschen da sein sollte. Auf so etwas kann man ruhig stolz sein, finden die Kuratoren. Und die Ideen auch zur Grundlage für die Zukunft machen.
Es ist ja gerade unsere Botschaft. Das Grundgesetz ist unser Ausgangspunkt, aber wir müssen heute ganz neue Fragen beantworten. Klimawandel und viele andere Fragen auf dem Boden des Grundgesetzes, aber mit unseren neuen Antworten. Und insofern ja, natürlich müssen wir manche Dinge umstricken, vielleicht ergänzen.
Ein neuer deutscher Verfassungspatriotismus soll aus der Ausstellung aber nicht erwachsen. Das Ziel sei, die Geschichte so neutral und unterhaltsam wie möglich aufzuarbeiten. Eine Meinung bilden soll sich dann jeder selbst.
Die Grundlagen also geschaffen für unsere Verfassung, für das Grundgesetz vor 75 Jahren beim Verfassungskonvent, und eine neu gestaltete Dauerausstellung auf Herrenchiemsee zeigt jetzt die Einzelheiten.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die hat Thomas Jedicke.
Mehr als die Hälfte der EU-Bürgerinnen und Bürger zweifelt laut einer aktuellen Studie der Bertelsmann Stiftung am Wahrheitsgehalt von Informationen aus dem Internet. 85% der Europäer seien darüber hinaus der Meinung, die Politik solle mehr gegen die Verbreitung von Desinformation im Netz unternehmen. Fast 90% forderten einen solchen Einsatz von den Betreiberfirmen sozialer Plattformen. Hier müsse dringend nachgebessert werden, so der Autor der Studie, Kai Unziker.
Es geht an vielen Stellen darum, erst einmal überhaupt ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass es wichtig ist, dass Desinformationen gemeldet werden, weil wenn sie niemand meldet, dann fallen auch viele Desinformationen nicht auf. Der zweite Punkt ist, es muss auf den Plattformen in den unterschiedlichen sozialen Netzwerken einfacher sein. Die Menschen müssen schneller erkennen, wie kann ich denn eigentlich hier meine Skepsis oder mein Problem melden. Es gibt natürlich auch unabhängige Institutionen, an die ich mich wenden kann.
Studienautor Kai Unziker von der Bertelsmann Stiftung. Die Krimi-Autorin Rita Falk hat sich von der Verfilmung ihres Romans Re-Ragout-Rendezvous distanziert. Sie findet das Drehbuch unglaublich platt, trashig, stellenweise sogar ordinär, sagte die 59-Jährige dem Magazin Spiegel zum Kinostart des gleichnamigen Films. Sie möchte, dass die Menschen da draußen wissen, dass es nicht richtig ist, wenn bei diesem Film im Abspann stehe, nach der Romanvorlage von Rita Falk. Das stimme einfach nicht, so Falk weiter. Konstantin Film hatte schon frühere Romane von Falk verfilmt. Dieses Mal sei von ihrer Romanvorlage in dem Kinostreifen aber nicht mehr viel übrig geblieben, betonte die Schriftstellerin. Noch nicht einmal die Mörder seien die gleichen wie im Buch. Re-Ragout-Rendezvous ist der 11. Teil von Falks erfolgreicher Regionalkrimireihe über Kommissar Eberhofer. Wie eine Zusammenarbeit mit der Konstantin künftig aussehen könnte, ließ die Autorin offen. Für ihr neuestes Buch gäbe es noch keinen Vertrag. Der Tod des kanadischen Musikers und The Band-Mitbegründers Robbie Robertson hat weltweit Trauer und tiefe Betroffenheit ausgelöst. Die Musik von The Band und Robbies eigene spätere Solomusik schienen aus dem tiefsten Herzen dieses Kontinents gekommen zu sein, aus seinen Traditionen, Tragödien und Freuden, schrieb der Regisseur Martin Scorsese in einem persönlichen Kondolenzschreiben, das mehreren Medien vorliegt. Auch der Musikjournalist Martin Riesel würdigte Robertson. Im Deutschlandfunk Kultur sagte er:
Robertsons Songs waren wichtig vor allem für die Entwicklung von Folkrock und für Americana. The Band hieß seine Band, mit der er jahrelang Bob Dylan begleitet hat. Und mit denen hat er dann einige Songs geschrieben, die in das Weltkulturerbe eingingen. Der bekannteste sicher The Night They Drove Old Dixie Down. Das wurde international ein Riesenhit, gesungen von Joan Baez. Und auch ein Hit in der deutschen Version von Juliane Werding 1972, die reale Geschichte eines Jugendlichen, der in Essen an Drogen starb.
Als letztes der großen Festivals ging es heute im Ruhrgebiet los mit der Ruhrtriennale. 6 Wochen lang gibt es da in Industriedenkmälern im Ruhrgebiet Theater, Opern, Konzerte, verschiedenste Veranstaltungen. Performances. Und in Duisburg ging es heute Abend los mit Shakespeares Sommernachtstraum. Und wie Intendantin Barbara Frey schon sagte, das Stück zur Stunde. Wie praktisch, dass sie auch noch selbst inszeniert, um das zu beweisen. Stefan Keim kommt aus dieser Premiere und der Eröffnung der Ruhr-Triennale. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Also, wir haben ja da mehrere Hochzeiten im Wald, Aristokraten, Handwerker, Feen, Elfen, ein wildes Liebesdurcheinander. Wurde klar, warum für Barbara Frey der Sommernachtstraum von Shakespeare das Stück zur Stunde ist?
Nicht so ganz, aber man muss bei Barbara Frey ja immer auf die Zwischentöne achten und genau hineinhorchen. Also zunächst einmal, das wilde Durcheinander findet überhaupt nicht statt. Es ist alles leise, es ist alles sanft, es ist schattenhaft, schemenhaft. Gleich am Anfang sehen wir Athen, wo eben eigentlich diese Königshochzeit vorbereitet wird. Das ist ein hässlicher, abgeranzter Bungalow. Hinter mattgrauen Vorhängen sieht man schemenhaft Menschen und eine junge Frau, Hermia ist es, liegt lange schlafend erst einmal als einzige richtig sichtbar auf dem Boden. Warum ist das passiert? Und das kommt, wenn das Ganze dann ins Elfenreich, in diesen Wald hinein wechselt. Da unterhalten sich Oberon und Hippolyta, das sind da eben so das Herrscherpaar, die sind im Streit und ihr Streit vergiftet die ganze Welt und scheint auch die Welt der Menschen zu Schatten zu machen und das hat eine große Irritation, das hat eine große Verwirrung zur Folge und ich glaube, Barbara Frey könnte meinen, dass der Sommernachtstraum als das Bild einer apathischen, fast schon enämischen, gelähmt wirkenden Welt, in der nichts mehr sicher ist, dass deswegen vielleicht dieses Stück von Shakespeare das Stück der Stunde ist.
Aber dennoch gibt es ja trotzdem mehrere Handlungsstränge, viele Figuren, ein Hin und Her zwischen Komödie und Tragödie, ein Stück im Stück, das kann alles sehr viel zu schnell werden und einfach auch zu viel. Das erlebt man ja oft auch bei Sommernachtstrauminszenierungen. Wie hat sie es dramaturgisch gelöst?
Sie hat es durchaus gekürzt, sonst säße ich noch nicht hier so schön im Studio. Das Ganze dauert also ohne Pause 2 Stunden, 10 Minuten
ungefähr. Das ist fast schon eine Kurzfassung eines Sommernachtstraums, ne?
Absolut. Mhm. Und sie geht da mit einer absoluten Ruhe dran. Die Elfen haben auch noch Zeit in Ruhe, ein paar Lieder zu singen und die Drehbühne dreht sich. Wenn das Ganze in den Wald geht, dann ist das übrigens so eine Art apokalyptischer Autofriedhof. Da sieht man 4 Autowracks im Boden versunken und 4 dürre Bäume. Könnte man fast auch ein Stück von Samuel Beckett drin inszenieren oder eine Theateradaption von The Walking Dead. Das hat also sowas Apokalyptisches.
Oder in Bezug zu ökologischen Themen?
Ja, vielleicht auch. Also das kommt da auch mit rein, eben in diese völlig verwirrte Welt. Aber was Sie gerade gesagt haben, das Stück im Stück, das ist ein Zentrum hier. Da gibt es ja so eine Gruppe Handwerker, die für die voranstehende Königshochzeit ein Stück einspielen. Und sie können es natürlich nicht. Das ist krachiges Laientheater, Bauerntheater. Oft geht man in den meisten Inszenierungen dann in die Vollen und macht hier die große Komödie. Und hier ist es, wie das gesamte Stück, leise, nachdenklich, philosophisch. Da gibt es diesen Handwerkerzettel, der zwischendurch vom Elfenpuck in einen Esel verwandelt wird und dann wieder zurück zum Mensch wird. Und wir hören
den
vielleicht
den berühmten Traum.
Den berühmten Traum. Und wir hören mal einen Ausschnitt, wie Oliver Nägele das spielt.
Das Menschenauge hat's nicht gehört. Das Menschenohr hat's nicht gesehen. Das Menschenhand kann es nicht schmecken. Seine Zunge kann's nicht greifen. Und sein Herz kann nicht erzählen, was mein Traum war.
Und das ist nicht lustig. Wir erheben uns nicht über diesen Menschen. Wenn er dann fordert, da muss man mir doch eine Ballade schreiben, da muss man mir doch ein Stück schreiben, da hat er absolut recht, was er da erlebt hat. Und es ist also eigentlich, und das ist vielleicht noch die zweite Ebene, es ist auch eine Auseinandersetzung mit dem Theater selbst. Barbara Frey nimmt das mit dem Ensemble des Wiener Burgtheaters so ernst, was diese Handwerker da machen, mit ihren wenigen Mitteln, dass es immer wieder sehr rührend ist. Wenn die zum Beispiel so ganz naiv erzählen, auch das ist normalerweise ein Gag. Oh, wir können doch den Leuten nicht erzählen, dass hier ein Löwe auftritt. Wir müssen denen ja sagen, hey, ich bin der Handwerker, ich spiele nur den Löwen. Dann ist es doch das genau, worüber wir heute diskutieren im Theater, ob Triggerwarnungen sein müssen, ob sich Leute erschrecken, wenn ein Löwe auf der Bühne ist. Also da wurde es sogar auf eine satirische Weise ganz häutig. Aber es ist eben wirklich ein philosophischer, ernster, ein stiller Sommernachtstraum.
Und vor allem ist es eben eben auch ein Klassiker, den sie da inszeniert hat. Barbara Frey ist ja dafür bekannt, dass sie durchaus auch immer wieder auf, ich sag mal, klassisches Theater gesetzt hat, mit großen, bekannten Namen aus der Theaterliteratur und weniger auf Experimente und Grenzüberschreitungen, für die ja diese Rot-Triennale auch immer wieder stand, jedenfalls vor ihrer Zeit. Ist das denn aufgegangen, wenn wir jetzt mal zurückschauen auf diese 3 Jahre Intendanz Barbara Frey?
Künstlerisch, was ihre Inszenierungen angeht, ja. Der Sommernachtstraum ist so eine Art Abschluss einer Geistertrilogie, die angefangen hat mit Edgar Allan Poe, Untergang des Hauses Usher, dann über Arthur Schnitzler, wo es auch viel Geisterhaftes dabei gab, weiterging und jetzt eben zum Shakespeares Sommernachtstraum. Da hat sie sich auch mit diesen Geistern der Ruhrtriennale beziehungsweise dieser Industriehallen, in denen das ja stattfindet, durchaus beschäftigt. Was ich nicht so schön finde, ist, dass diese Inszenierungen von ihr eigentlich am Wiener Burgtheater entstanden sind und dann immer nur so in einer Woche ins Ruhrgebiet geholt worden sind, um dann danach am Wiener Burgtheater ins Repertoire zu gehen und weitergespielt zu werden. Das ist nicht wirklich die Idee der Ruhrtriennale, aber künstlerisch ist dieser Abend mit kleinen Schwächen. Ich hätte zum Beispiel mit Zettelstraum einfach aufgehört, dass es danach noch weitergeht. Das war für mich eigentlich nur noch Zugabe, aber der Punkt der Inszenierung war gesetzt, hätte noch ein bisschen kürzer sein können. Aber künstlerisch ist das wirklich ein sehr schöner und hochinteressanter Abend.
Das war die Eröffnung dieser Ruhrtriennale. 6 Wochen lang gibt es da wirklich einiges noch zu erleben. Im Ruhrgebiet, in Industriedenkmälern, nein, schon das Setting ist ja, glaube ich, durchaus sehr reizvoll. Hm. 34 Produktionen habe ich hier gesehen, Theater, Oper, Konzerte, vieles andere mehr. Gibt es für Sie bereits jetzt schon, wenn Sie aufs Programm schauen, so vielleicht 2, 3 Höhepunkte, auf die Sie sich freuen?
Ja, es gibt eine Janacek-Oper aus einem Totenhaus und man denkt sich, okay, warum das bei der Ruhrtriennale? Sie haben gerade völlig zu Recht gesagt, da sollen Stücke laufen, die sonst in den normalen Theatern nicht laufen sollen. Aber da hat sich der Regisseur Dmitri Tscherniakow etwas ausgedacht. Er will in der Bochumer Jahrhunderthalle das Ganze zu so einer Art Operninstallation machen. Also diese Oper mit großem Orchester, Dennis Russell Davis dirigiert, schon spielen, aber eben installativ in dieser Jahrhunderthalle. Das, da werden wir übrigens auch drüber hier berichten, das wird, glaube ich, ein richtiges Highlight. Und ich freue mich auch auf die vielen kleinen Entdeckungen. Es gibt so einen großartigen Chor, Chorwerk Ruhr, der diesmal Rachmaninow singt und Rachmaninow-Chöre. Gar nicht so furchtbar bekannt. Das ist auch immer ein Hochgenuss, finde ich, wenn man die mal live hört.
Also einiges zu erleben in dieser letzten Intendanz von Barbara Frey bei der Ruhrtriennale heute Abend war Eröffnung in Duisburg. Genau zu sein, um etwas genauer zu sein, in der Kraftzentrale im Landschaftspark in Duisburg-Nord mit dem Sommernachtstraum mit dem Ensemble des Wiener Burgtheaters für uns gesehen von Stefan Keim. Und wir haben es schon gehört, die Ruhrtriennale werden wir natürlich weiter beobachten und darüber berichten. Herzlichen Dank.
Gerne.
Und wir gehen nach Hamburg in die Kunsthalle. Da wird es diesmal, ja, etwas grundsätzlicher. Es geht darum, wie der Kunstmarkt funktioniert, wie private Sammler auf öffentliche Museen auch einwirken. Und wie wir Kunst überhaupt wahrnehmen, Annette Schneider über ein sehr besonderes Projekt des libanesisch-amerikanischen Künstlers Walid Raad. Das ist eine Intervention, die die Hamburger Kunsthalle so noch nicht gesehen hat.
14 alte Meister, 23 amerikanische Gemälde des 19. Jahrhunderts, 11 seltsame Objekte und noch vieles mehr. Walid Raad hat seine Entdeckungen im kostenlos ausliegenden Booklet genau aufgelistet und liefert dazu seine Rechercheergebnisse und offene Fragen. Das Booklet und die kostenlose App für seinen Audiorundgang seien deshalb dringend empfohlen. Denn was hat es zum Beispiel auf sich mit den 7 großen Gemälden, die mit ihrer Vorderseite zur Wand hängen und auf deren Rückseite unterschiedliche Wolkenformationen gemalt wurden? Walid Raad vermutet, dass sie im frühen 19. Jahrhundert entstanden. Damals nahm Luke Howard als erster Meteorologe die wissenschaftliche Klassifizierung von Wolken- und Wetterphänomenen in Angriff. Und so fand Raad heraus,
Goethe war ein großer Fan von Howard. Er bat seinen Freund Caspar David Friedrich, ihm Wolkenbilder nach dessen Klassifizierungssystem zu malen. Friedrich war darüber total verärgert, denn für ihn hatten Wolken nichts mit Wissenschaft zu tun, sondern mit Naturschönheit und Poesie.
Gleichzeitig entdeckte der in New York lebende Raad, dass eine direkte Linie von Howards frühen Wetterdatensammlungen zu einem Thyssen-Sohn führt, der bereits vor Jahren begann, internationale Agrar- und Saatfirmen sowie Unternehmen für Wetterdaten aufzukaufen.
Ich fand das faszinierend. Schließlich kam er aus einer Familie der Stahlbarone. Wieso also interessierte er sich für Wetter- und Agrarfragen? Ich denke, er hat früh erkannt, wie sich im Rahmen des Klimawandels mit Saatgut und Wetterdaten sehr erfolgreich Geld machen lässt.
Hatte der Vater während des Faschismus ein Riesenvermögen mit Rüstungsproduktion gemacht, macht der Sohn es mit dem Klimawandel. Möchte man eigentlich von solchen Menschen Kunst im Museum hängen haben? Zumal Thyssen-Bornemisza der Kunsthalle knallharte Vorgaben machte, die Vorderseiten der Wolkenbilder dürfen nicht gezeigt werden. So kann es gehen, wenn man sich als öffentliches Museum auf private Sammler einlässt. Plötzlich haben die das Sagen. Nur ein paar Schritte weiter macht Kuratorin Petra Röttig auf das Bildnis eines schwarzen Kochs aufmerksam, das verloren an der Wand lehnt, an der es eben noch gehangen hat.
Unsere Prominenzabteilung, die natürlich fabelhaft ist, hat entdeckt, dass dieses Bild, von dem man immer glaubte, es wäre Hercules Poesy, der Koch von George Washington, dass er das aber eigentlich gar nicht ist.
Auch ist es nicht von dem angesehenen Maler, dem es bisher zugeschrieben wurde. Wurde das Bild abgehängt, weil es jetzt angeblich nichts mehr wert ist? Sind das die Kriterien, nach denen Museen uns Kunst zeigen? Ständig provozieren Ratsinterventionen neue Fragen. Auch die, welche seiner Entdeckungen Petra Röttig eigentlich am meisten überrascht hat.
Erstmal natürlich überhaupt diese Schenkung, von der wir alle nicht so richtig was wussten. Und dann natürlich die Bezüge im Grunde, die man dann so sieht.
Viele Erkenntnisse über die Kunstwerke stammen von der russischen Restauratorin Lamia Antonova, die in den 80er Jahren im Auftrag Thyssen-Bornemissas dessen Sammlung untersuchte. Ihr besonderes Interesse galt damals den Bilderrahmen. Eine ganze Wand versammelt jetzt ihre Dokumentationsblätter mit Fotos der Rahmen und Kategorisierungssystemen.
Die hat eben entdeckt, dass Rahmen psychische Befindlichkeiten haben. Also zum Beispiel, die leiden unter Phobien, Blattphobie. Und das wird natürlich von ihr mal genau protokolliert. Oder eben Voyeurismus, das heißt, diese Blicke der Besucher können die nicht ertragen. Oder sie haben Panikattacken.
Ja, klar. Und der tote Kakerlak, der neben einem der entdeckten Prunkpokale liegt, fiel vom Himmel?
I don't know.
Frau Röttig, was ist hier los?
Es geht eigentlich darum, dass er mit Fake-Geschichten, die aber gemischt sind mit wahren Geschichten, uns immer wieder in die Irre führt bzw. Dinge offen lässt, sodass man anfängt zu überlegen, was ist jetzt wahr und was nicht. Und das ist hier erstmal auf der Ebene der Museumsgeschichte. Es geht um eine angebliche Schenkung des Baron Thyssen-Bornemissa 1992, als er überlegte, wie er seine private Sammlung öffentlich machen kann.
Das Verrückte ist, es ist völlig egal, ob etwas erfunden ist oder nicht. Die perfekt in die Sammlung eingefügten Interventionen und deren ernsthafte Erläuterungen an Ausstellungswänden und im Booklet führen dazu, dass man die Dinge ständig hinterfragt. Den Einfluss und die Geldquellen großer Sammler, die Mechanismen des Kunstmarkts, wer entscheidet, was in Museen gezeigt wird und was im Depot bleibt, haarig wird es allein bei den Kobolden, die grinsend auf zwei der entdeckten alten Gemälde hocken. Doch Walid Rath schwört, er habe nichts mit ihnen zu tun. Und Petra Röttig, die sich mit diesem ungewöhnlichen Projekt einen fulminanten Abgang in den Ruhestand verschafft hat, betont,
er entschlüsselt es nie. Das hat nicht mit Verschwörung etwas zu tun, sondern das ist ein Aufdecken und ein Überlegen, wie tickt die Welt so ein bisschen, würde ich eigentlich beinahe sagen.
Und das nachzuvollziehen bis Mitte November in der Hamburger Kunsthalle. Diese Installation von Walid Rath. Annette Schneider hat sie für uns schon gesehen. So, die Feuilletons vom 11. August beschäftigen sich weiter mit einem Fall, der uns hier auch schon beschäftigt hat. Nämlich ein Autor, der mit einer falschen Identität veröffentlichte. Tobias Wenzel mit dem Blick in die Feuilletons.
Lügner versuchen, sich über dem Abgrund in der Schwebe zu halten. Diesen bemerkenswerten Satz des Philosophen Heinrich Blücher paraphrasiert Melanie Mühl in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Meister der Lüge lautet die Überschrift des Artikels über Hochstapler, Betrüger und pathologische Fälle. Offensichtlich war der Anlass für den Artikel der Fall Fabian Wolf. Der Journalist, der sich fälschlicherweise als Jude ausgegeben hatte, weil, wie er behauptet, seine mittlerweile gestorbene Mutter ihm gesagt habe, er sei jüdischer Abstammung. Mühl zitiert den forensischen Psychiater Hans-Ludwig Kröber so: Wolf hat als vermeintlicher Jude mit antijüdischen Statements die perfekte Position besetzt, um innerhalb der Medienlandschaft zu reüssieren. Und weiter? Er inszenierte sein vermeintliches Judentum, indem er andere Menschen abwertete und beispielsweise seine Ex-Freundin als Schickse und deutsche Kartoffel degradierte. Darüber berichtete wiederum Mirna Funk Anfang August in der FAZ. Funk vermutete, Fabian Wolf sei krank. Fällen wie Fabian Wolf den Stempel einer medizinischen Diagnose zu verpassen, hieße nicht nur, die Täter zu entschuldigen, sondern auch jene zu verhöhnen, die tatsächlich unter einer psychischen Störung leiden, gibt Melanie Mühl in der FAZ den Psychiater Kröber wieder und zitiert ihn so. Ich bin ziemlich sicher, dass Fabian Wolf genau wusste, was er tat, dass er nie geglaubt hat, er sei Jude. Wenn da nicht die Sache mit seiner falschen jüdischen Identität gewesen wäre, würde Fabian Wolf, der neben anderen Medien auch für Deutschlandfunk Kultur tätig war, nämlich als Kritiker, nun über sein Spezialgebiet Hip-Hop sprechen. 50 Jahre Hip-Hop, titelt das Feuilleton des Tagesspiegel. Am 11. August 1973 veranstaltete Cindy Campbell im Gemeindezentrum 1520 Sedgwick Avenue in der New Yorker Bronx eine Schulparty. Star des Abends war Campbells älterer Bruder Clive, DJ Kool Herc, damals 18 Jahre und schon ein Pionier an den Plattenspielern, schreibt Andreas Busche über die Geburtsstunde des Hip-Hop und zieht folgendes Fazit. Seinen Nimbus als Genre der Ausgegrenzten hat der Hip-Hop im 50. Jahr verloren. Heute steht er, im Guten wie im Schlechten, in der Mitte der Gesellschaft. Deutlich euphorischer klingt da Daniel Haas in der Neuen Zürcher Zeitung. Er glaubt, dass Hip-Hop ein Vorbild sein kann, in einer Zeit, die von Kulturkämpfen aufgewühlt ist. Das versucht Haas anhand von 5 Thesen zu belegen. Eine davon, Hip-Hop sei physisch und zugleich intellektuell. Ein paar Takte und man nickt mit dem Kopf. Stress, Frust, Trauer oder Zorn, es schüttelt sich alles zurecht. Gleichzeitig ist Hip-Hop eine gigantische Diskursherstellungsmaschine, schreibt Haas. Während viele noch von ganzheitlichen Utopien schwafeln, macht Hip-Hop vor, wie so eine Realität aussehen kann. Ich bin an wenigen Orten daheim, zitiert Andreas Bernhard in der Süddeutschen Zeitung aus Friedrich Dürrenmatts Gedicht Kronenhalle. Zum Auftakt der SZ-Reihe über Künstlerlokale porträtiert Bernhard besagte Kronenhalle in Zürich. Dort speisten oft Friedrich Dürrenmatt und Max Frisch gemeinsam und mit Niveau. Heute sei dieses Restaurant aber nicht mehr mit der Literatur verbunden. Die Zeiten hätten sich geändert. In Erinnerung bleibt etwa ein Tweet des Buchpreisträgers Sascha Stanisic, einem der arriviertesten deutschsprachigen Schriftsteller der Gegenwart, der vor einigen Jahren seine Follower wissen ließ, dass die auf eine Zugfahrt mitgebrachte Selbstverpflegung schon nach dem ersten Halt aufgegessen war. Fotos von der leeren Tupperware auf dem Tisch des Großraumabteils inklusive, schreibt Bernhard und fügt hinzu, im Vergleich zu den literarisch überlieferten Diners in der Kronenhalle zeichnet sich hier doch eine gewisse Ambitionslosigkeit dichterischer Lebenskunst ab.
Tobias Wenzel aus den Feuilletons vom 11. August. Und das war Fazit die Kultur vom Tage mit Wladimir Balzer. Nachts im Radio und immer als Podcast jederzeit.